Ja, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf, bei diesem strahlenden Wetter. Und auch ebenso dieses Video mit diesem Fischadler fand ich sehr beeindruckend. Sehen wir, was Gott so alles Wunderbares gemacht hat in der Natur. Ja, heute hören wir ein bisschen was aus dem Neuen Testament. Und zwar von Paulus. Paulus, der große Missionar, ist unterwegs. Nicht allein. Hat er doch schon Jesus seine Jünger immer mindestens zu zweit ausgesandt. Nein, mit Paulus ziehen Silas und Timotheus durch das Land und besuchen die von ihm auf seiner ersten Reise gegründeten Gemeinden. Lesen wir in Apostelgeschichte 15. So zog Paulus durch Syrien und Zilizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Das ist wichtig, persönliche Gemeinschaft. Sich austauschen, zusammen beten. Und deswegen besucht Paulus die Gemeinden, die er vor einiger Zeit gegründet hatte. So wird der Glaube gestärkt. Das galt damals und das gilt auch heute. Aber jetzt im Laufe der Reise wissen sie nicht so ganz, was sie machen sollen. Sie sind mittlerweile im pisidischen Antiochia angekommen. Weiter westlich war Paulus damals nicht gekommen auf seiner ersten Reise. Alle damals gegründeten Gemeinden hatten sie nun wieder aufgesucht. Wohin sollte die Reise jetzt gehen? Naheliegend wäre die Provinz Asia gewesen, der westliche Teil Kleinasiens, also das ist ja die heutige Türkei, der westliche Teil Kleinasiens. Das ist eigentlich das, was sie so im Kopf hatten. Hier lagen viele Städte, in denen Griechisch gesprochen wurde. Damals die Verkehrssprache, aber auf dem Land wurde nicht immer Griechisch gesprochen, da war die Verständigung etwas schwieriger, aber in den großen Städten wurde Griechisch gesprochen. Dort lag zum Beispiel Ephesus, eine Großstadt, das ägäische Küstengebiet, Städte, in denen quirliges Leben zu finden war und die eine starke Ausstrahlung in das umliegende Land hatten. In diesen Städten gab es auch jüdische Gemeinden und Synagogen, die ihnen einen guten Anknüpfungspunkt bieten würden. Also schien eigentlich alles klar zu sein. Aber was menschlich rational so überzeugend schien, passte offensichtlich nicht in Gottes Plan. Jetzt lese ich den Text, der für heute angegeben ist. Der steht in Apostelgeschichte 16. Da lese ich ab Vers 6 und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so daß sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. »Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube«, sagte sie, »dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste.« Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Amen. Soweit der Predigttext. Also sie ziehen durch Kleinasien da durch und, wie gesagt, hatten eigentlich vor, an die ägäische Küste zu ziehen, nach Ephesus und die anderen großen Städten. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert, so heißt es hier. Was sagt uns das? Es reicht anscheinend nicht aus, dass wir unseren Verstand und die Logik bemühen und dann Entscheidungen treffen. Nein, wir als Christen müssen uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. So schreibt Paulus das auch schon im Römerbrief, wo er sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das ist nicht nur so eine einmalige Entscheidung, ich möchte Jesus nachfolgen, sondern wir sollen es tagtäglich von seinem Geist leiten lassen. Nun ist es so, dass die Charaktereigenschaft des Geistes Gottes ist, dass er sich nicht aufdrängt. Ich oder wir finden das wahrscheinlich ganz angenehm. Auf der anderen Seite fordert uns das natürlich eine Aufmerksamkeit und Sensibilität ab, die wir häufig, und ich spreche da von mir, gar nicht haben. Und wenn wir nicht diese Stille haben, diese Ruhe haben, auf ihn zu hören, dann merken wir das häufig gar nicht, was der Heilige Geist uns sagen will. Und es genügt Gott auch nicht, dass wir einfach nur die Dinge nicht mehr tun, die wir als Sünde erkannt haben. Das ist Gott eigentlich zu wenig. Er möchte mit uns leben, sein Geist möchte uns leiten. Und das Leiten kann auch ein Hindern bedeuten. Wie in diesen Fällen, auch da, wo man sagt, ja, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Ich möchte das Evangelium verkündigen. Das ist doch ein eindeutiges Gebot von Jesus. Und trotzdem sagt Gott nein. Warum sollte denn Paulus mit seinem Begleiter nicht in Phrygien und Galatien predigen? Ja, der Heilige Geist wehrte ihnen. In unserer heutigen Zeit haben wir ja viele so Navigationssysteme im Auto oder auf dem Handy und können wir das einstellen, mache ich auch immer, auch wenn ich die Strecke nach Lauenburg natürlich jetzt sehr gut kenne, aber ich stelle das immer ein und dann sagt er mir, wo ich fahren soll und wo nicht. Und manchmal ist es auch so, dass es irgendwie einen Stopp gibt. Er sagt, nee, irgendwie die Straße ist gesperrt und da muss man irgendwas anderes machen. Insofern ist das, kann man das so ein bisschen, auch wenn es eine technische Sache ist, so ein bisschen vergleichen. Der Heilige Geist möchte uns einen Weg zeigen und das kann auf diesem Weg auch mal heißen, nee, jetzt stopp, hier geht's nicht weiter. Und natürlich können wir uns darüber hinwegsetzen und es gibt ja auch manchmal so Geschichten, wo man hört, dann mit mal landen Ländern ein Auto im Hafenbecken, weil man irgendwie was nicht beachtet hat. Also man muss da schon aufmerksam und sensibel sein. Also sie sollten da irgendwie nicht nach Asien. Und dann geht's weiter. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Also sie merken irgendwie so weiter geradeaus, nee, möchte Gott anscheinend nicht. Wie sie dieses Hindern gemerkt haben, das steht da ja gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine große Unruhe war, als sie irgendwie merkt, nee, das ist irgendwie, da haben wir keinen Frieden drüber, das sollen wir nicht machen. Und haben gesagt, okay, dann gehen wir doch mal nach Norden, nach Bithynien. Dort im Küstengebiet des Schwarzen Meeres lockten verheißungsvolle Städte wie Byzanz, also das heutige Istanbul, auch damals eine Großstadt, Nikäa, Nikomedien, Chalcedon. Das klang doch auch alles gut, also versuchen wir es mal da. So sagt der menschliche Verstand, sagt ihnen das. Aber wieder versagt die göttliche Führung ihre Zustimmung. Wie ratlos, wie fragend werden sie nun vor ihrem Herrn gestanden haben. Herr, was willst du denn eigentlich? Wo sollen wir denn nach deinem Willen hin? Wieso dürfen wir denn nach Bithynien, um dort zu evangelisieren? Und so stehen wir manchmal mit Fragen. Wir denken, wir haben doch alles richtig gemacht. Es ist doch alles, warum erlaubt uns Gott das nicht? Das ist eben, Gott hat natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Wir sehen so das, was vor Augen ist, sehen, gucken, aha, so denken wir, das könnte klappen, aber Gott aus seiner Perspektive sieht Dinge natürlich ganz anders, die wir häufig gar nicht erkennen können. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, also auch ohne zu predigen, ohne zu evangelisieren, da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Sie können jetzt nur Mysien durchziehen, ohne dort eine Arbeit aufnehmen zu können. Dann stehen sie in Troas, dem alten, sagenumwobenen Troja, am Meer, am Mittelmeer, und so scheint es am Ende jedes möglichen Weges. Wo sollen sie jetzt noch hin? Im Süden und im Osten liegt die Provinz Asia, in die sie nicht sollten. Im Norden Bithynien, was Gott ihnen auch verwehrt hatte. Ja, und im Westen, da liegt das Ägäische Meer. Also scheinbar aussichtslos. Wo hat Gott sie dahin geführt? Was soll das? Kommen euch solche Situationen irgendwie bekannt vor? Vielleicht steht ihr in einer beruflichen Situation, wo es kein Vor- oder Zurückzugeben scheint. Wie oft hast du dich schon beworben und es ist doch nichts geworden? Wie oft hast du schon Gespräche gesucht, die doch wieder nichts gebracht haben? Wie oft hast du gesagt, du kannst nicht mehr und scheinbar ist nichts passiert? Oder Menschen, die sich einen Partner wünschen. Wie oft hast du schon Internetbekanntschaften geschlossen, die schon nach kurzer Zeit wieder passé waren? Wie oft hast du erste Dates gehabt, aus denen dann doch nichts wurde? Wie oft warst du schon auf einer Feier in der Hoffnung, dort jemanden fürs Leben zu finden? Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen das eine echte Not ist. Und sie haben das Gefühl, Gott, wo bist du jetzt? Oder solche Probleme können auch Gemeinden haben. Bei uns in Hamburg gibt es ja die Christusgemeinde Hamburg-Ost. Und wie lange hat die nach Räumlichkeiten gesucht? Wie oft müssen sich die Gemeindeglieder gefragt haben, Herr, was willst du denn eigentlich? Wo sollen wir denn nach deinem Willen hin? Oder ich denke, ihr in Lauenburg, ihr werdet hier auch drängende Fragen haben. Herr, wohin führt dein Weg diese Gemeinde? Gibt es eine gemeinsame Zukunft mit der Elim-Gemeinde direkt nebenan? Ich bin da nicht so im Thema. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich denke, das sind Fragen, so die ich aus der Ferne immer so habe und die, denke ich, euch auch bewegen. Und wieder geht ein Tag zu Ende, an dem man genauso schlau ist wie an den gesamten letzten Tagen. Und dann, gerade dann, wenn wir mit unserer Weisheit wirklich am Ende sind, wenn uns nichts mehr einfällt, dann schlägt Gottes große Stunde. Ich finde das hier interessant oder beruhigend zu sehen, dass Paulus trotz der ihn bedrängenden Sorgen, das hat Paulus ja umgetrieben, er war ja sozusagen der Chef dieser kleinen Reisegruppe, Was soll jetzt werden? Er hat ja auch Verantwortung für die anderen gehabt, aber er trotz dieser Sorgen schläft er schnell ein. Er hat es gelernt, seine Sorgen auf den Herrn zu legen und sie dort auch zu lassen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also ich glaube, was wir alle wissen, dass wir mit unseren Sorgen zu Gott kommen können, aber aus eigener Erfahrung, dann legen wir sie Gott hin und dann ist vorbei, dann nehmen wir sie wieder mit, zurück. Und dann bringt das natürlich nicht so viel. Also das ist ja die Kunst, oder das müssen wir lernen, unsere Sorgen Gott hinzulegen und sie dort auch zu lassen, ihm zu vertrauen. Dann bei Paulus, mitten in der Nacht wacht er auf. Er sieht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann, der ihn eindringlich bittet, komm herüber und hilf uns. Es ist kein Traum, Paulus ist ja wach, sondern ganz offenbar eine Vision, die Paulus vor seinem inneren Auge sieht. Nun, ich gehöre nicht zu den Menschen, die häufiger Gesichte oder Bilder haben, aber ich kann mir vorstellen, hier in der Gemeinde gibt es einige, die sowas häufiger und besser kennen. So hat Gott damals gesprochen, vor 2000 Jahren. Und so redet er auch heute noch. Natürlich nicht nur so. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme, aber er kann und er redet heute auch noch so. Aber wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief, dass Gott auf vielerlei Weise spricht zu den Menschen. Zum Beispiel durch eine Predigt, durch ein Lied, durch Ratschläge eines Menschen, durch sein Wort, die Bibel natürlich, aber eben auch durch Visionen. Und da möchte ich euch auch Mut machen, solche Eindrücke, wenn ihr sie dann habt, mitzuteilen. Oder häufig sind die ja gar nicht nur für euch, sondern sind sie für die ganze Gemeinde, für andere Menschen. Das kann man im Gottesdienst machen. Das kann man im Hauskreis machen. Wir haben seit einiger Zeit in unserer Gemeinde auch Lobpreisabende. und den ausdrücklich auch Raum für solche Eindrücke ist. Und ich bin immer wieder positiv überrascht, was Gott uns durch solche übernatürlichen Botschaften mitteilen möchte. Also bei uns in der Gemeinde sind das meist ermutigende Botschaften, ne? Dass Gott sagt, so, er hat uns gesehen und man hat das Gefühl, hier ist jemand und der möge doch jetzt zu Gott kommen, Gott nimmt ihn an. Also das ist ja toll, wenn jemand das von Gott so empfängt und dann soll er das auch mitteilen, damit es uns alle auferbaut. Also, Gott schenkt Paulus in seiner Ratlosigkeit eine Vision. Und am nächsten Morgen berichtet Paulus seinen Gefährten von seinem nächtlichen Gesicht. Wie weise das war von ihm. Geistliche Eindrücke müssen geistlich beurteilt werden. Es geht nicht, dass ich selber was habe und dann damit marschiere ich gleich los, sondern nein, ich soll auch die anderen prüfen lassen, ob sie das auch so sehen können. Und wenn sich dann im gemeinsamen Gebet eine Idee verfestigt, wenn sie zur inneren Gewissheit wird, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und mit einem Mal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Natürlich Europa. Zunächst nach Mazedonien und dann weiter nach Griechenland. Kleine Anmerkung zu Mazedonien, weil das ja auch aktuell gerade ist. Also Mazedonien, für uns oder für mich war einmal klar, das gehört zu Griechenland. Das ist auch so. Aber damals hat man noch unterschieden. Griechenland war das Gebiet um Athen, die Peloponnes, also das südliche Griechenland. Und Mazedonien war so die nördliche Küste des Mittelmeers. Und das zog sich dann auch weiter bis ins Landesinnere hinein. Und wir haben ja heute die Situation, dass es eine Provinz Mazedonien in Griechenland gibt und ein eigenes Land, das sich jetzt ja umbenannt hat in Nordmazedonien, was früher auch nur Mazedonien hieß. Und da gab es immer so einige Rangeleien. Und nun hofft man, dass durch diese Entscheidung Nordmazedonien und Griechenland, dass dann auch der Weg frei ist für Mazedonien nach Europa, in die Europäische Union. Hat jetzt hier mit dem Text nicht direkt was zu tun, aber ich fand das einfach interessant. Wenn ich Mazedonien lese oder höre, dann denke ich immer auch an diese Geschichte, weil das irgendwie so bezeichnend ist. Also Gott möchte offensichtlich, dass das Evangelium auch Europa erreicht. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen Schwenker auf unsere Gemeinde, der Hamburg-Ost. Natürlich fällt Ihnen das ein, Bramfeld, das ist ein Hamburger Stadtteil, die kennen vielleicht viele von euch, also wir sollen nach Bramfeld gehen, nicht nach Wandsbek oder nach Farmsen. Und dort haben sie jetzt seit einigen Jahren ein schönes Gebäude und Gott segnet sie dort. Also da muss man manchmal lange warten, suchen und mit Mal öffnet Gott Türen und mit Mal wird einem klar, ach so, das hat Gott gewollt. Wie hatte man das vorher übersehen können? Gott hat ganz große Pläne mit ihnen. Jetzt verstehen sie, warum er zuletzt immer Nein gesagt hatte. Um des viel größeren Willen hatte er ihnen das Kleinere, das Naheliegende versagt. Menschliches Planen hätte erwogen, Evangelisation in der Provinz Asia und in Ephesus. Vielleicht hätten sich dann ja sogar Kontakte nach Griechenland ergeben. Aber Gottes Pläne sind größer. Er will seine Boten direkt in Europa haben, will zunächst eine feste Basis in Mazedonien, ehe das schwierige Griechenland in Angriff genommen wird. Schwierig Griechenland, die waren ein sehr selbstbewusstes Volk, hatten eine hochstehende Kultur. Also die ließen sich, so meinte man, und das war ja auch so, wissen wir, als Paulus in Athen war, das war schwierig, die Menschen in Griechenland davon zu überzeugen. Und so hatte Gott seinen Plan, erst Mazedonien und danach Griechenland. Dann lesen wir auch weiter. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Also nachdem das Ziel jetzt klar ist, gilt es auch keine Zeit zu verlieren. Es wird nicht jetzt erst ein Gremium von Europaexperten zusammengerufen, nicht erst sorgfältig geprüft, welche Verhältnisse man drüben wohl vorfinden werde und wie man mit der Botschaft denn die Europäer erreichen könne. Nein, es wird gehorcht und gehandelt. Interessant ist, dass es an dieser Stelle zum ersten Mal in der Apostelgeschichte wir heißt. Also heißt es, daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit. Und wir, das bedeutet, dass in dieser Situation der Verfasser der Apostelgeschichte, nämlich Lukas, dass er dabei war. Und da sieht man auch, wie genau dieser Bericht geschrieben ist. Einmal allein die ganzen Ortsbezeichnungen, ich habe mir das gestern nochmal angeschaut, die ganzen Städte und Provinzen. Dass wir, also Lukas liegt daran, dass er das alles genau beschreibt, wie es war. Und er differenziert auch. Einmal spricht er von ihnen, da war er noch nicht dabei. Dann hat er sich in Troas offensichtlich dieser kleinen Truppe angeschlossen und da redet er von wir, also ganz korrekt letztlich auch. Und aus diesem wir schließt man eben auch, dass Luca sich erst in Troas der Missionsmannschaft des Paulus anschloss und später dann noch in Philippi zur Weiterführung der dortigen Arbeit blieb. Während die anderen dann weiterzogen, ist er in Philippi dann geblieben. Dann, nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Also Paulus und seine Mannschaft finden in Troas ein Schiff, was hinüber nach Europa fährt. Das war gar nicht immer so einfach. Es gab ja keine Fährlinien, die man einfach nutzen konnte. Nein, man musste erst einmal die Seeleute im Hafen abklappern, um jemanden zu finden, der diese Strecke fahren wollte. Und da musste natürlich noch der Preis ausgehandelt werden. Wie viel wollt ihr haben dafür? Und da es sich ausnahmslos um Segelschiffe handelte, was anderes gab es da ja nicht, musste auch der Wind günstig stehen, durfte kein schwerer Sturm drohen und so weiter. Jedenfalls haben unsere Missionare Glück, beziehungsweise spüren in dieser Fügung auch die Hand ihres Herrn. Dann fahren sie auf diese Gebirgsinsel Samothrake, übernachten da an Bord des Schiffes und erreichen am nächsten Tag Neapolis, eine schöne mazedonische Hafenstadt. Paulus jedoch zieht es in die Metropole Philippi, war die größere Stadt. Er ist ja meist in die großen Städte gegangen. Paulus jedoch zieht es nach Philippi. In dieser geschichtsträchtigen Stadt wurde der Weg Octavians zum späteren Kaiser Augustus gebahnt. Zur Erinnerung hieran erhob Augustus Philippi zur römischen Kolonie. Das war so ein Ehrentitel. Damit besaß die Stadt Selbstverwaltung, Steuer- und Abgabefreiheit und die Geltung italischen Rechts. Die Bewohner waren in erster Linie ausgediente römische Soldaten, die das römische Bürgerrecht besaßen, das ihnen zahlreiche Privilegien verlieh. Hier bleibt Paulus, der nebenbei gesagt ja auch das römische Bürgerrecht besaß. Wir sehen später im Laufe der Geschichte, nicht mehr heute, aber wenn ihr das weiterlesen wollt, sehen wir, dass das so wichtig war, dass Paulus auch das römische Bürgerrecht hatte. Also er bleibt in Philippi, jetzt endlich ist er in Mazedonien, wo er nach Gottes Auftrag ja sein sollte. Was macht er jetzt? Stürzt er in die Arbeit hinein? Organisiert er Versammlungen? Nein, in aller Ruhe sieht er sich erstmal um. Erkundet die Stadt so ein bisschen, pflegt Gemeinschaft mit Gott, hört auf ihn. Gott, was soll ich jetzt machen? Gemeinschaft mit Gott und auch mit seinen Begleitern. Und während Paulus so durch die Straßen der Stadt geht, also in meinem inneren Bild sehe ich da immer so eine Fußgängerzone, durch die hier durchgeht. Sowas gab es ja damals natürlich nicht. Aber es gab dort natürlich auch eine Innenstadt, wo sich die Menschen aufhielten, wo Markt war. Und während Paulus so durch die Straßen der Stadt geht, fällt ihm auf, dass es offensichtlich gar keine jüdische Synagoge gibt. Er guckt hier und da und sagt, ich kann ja gar keine Synagoge finden. Ja, er kann überhaupt keine Juden ausmachen. Das sah man mal schon am Äußeren, wer jüdischen Glaubens war und wer nicht. Das schien es da kaum zu geben. Anscheinend war die Judenschaft in dieser römischen Kolonie, war ja auch eine römische Kolonie, so klein, dass sie einfach in der Masse unterging. Normalerweise pflegte Paulus in fremden Städten immer zuerst die Juden aufzusuchen. Zum einen, weil sie Gottes auserwähltes Volk waren und zum anderen, weil er dort natürlich an ihren Glauben anknüpfen konnte. Sie glaubten ja an den Gott, an den auch Paulus glaubte. Aber wie sollte er denn hier in Philippi vorgehen? Da war ja gar keine Synagoge, zumindest sah er keine. Paulus wartet einfach ein paar Tage ab und sagt so, jetzt ist Sabbat. Morgen ist wieder Sabbat. Und dann, der Sabbat beginnt ja in Israel am Abend, am Freitagabend beginnt ja der Sabbat. Also Paulus wartet einfach den Sabbat ab und geht dann mit seinen Begleitern vor das Stadttor an den Fluss Gangitis. Er wusste, dass die Juden für ihren Gottesdienst bzw. für ihr gemeinsames Gebet Wasser für die in der Schrift vorgeschriebene Waschung brauchten. Also Wasser war klar. Also wenn sich irgendwo Juden treffen, dann müsste das hier am Fluss sein, so meinte er. Und tatsächlich, jetzt passiert etwas. Und das ist so eine Szene, ich weiß nicht, ob wer von euch das Paulus-Oratorium kennt, das ist vor vielen Jahren ja rausgekommen, hat mich damals fasziniert und das gab damals auf Schallplatte, ist mittlerweile auf CD, immerhin. Und die habe ich mal mitgebracht und ich habe Jens mal gebeten, einen kleinen Ausschnitt zu machen, aber Jens schüttelt den Kopf, es scheint, klappt nicht, Jens, ne? Okay. Schade, das war, ist so ein Szenario, wo man sieht, wie Paulus mit Timotheus und den anderen dort runtergeht, an diesen Fluss kommt und tatsächlich dort sieht er dann Frauen. Also immerhin die offensichtlich sich zum Gebet versammeln, also jüdische Frauen. Und das war einmal toll, dass es dort anscheinend Juden gab. Aber dann steht das so in diesem, hört man das so in diesem Lied, in diesem Oratorium. Ach, hier sind ja nur Frauen, so richtig enttäuscht. Also sie waren zwar froh, sie hatten Juden gefunden, aber ach, es sind ja nur Frauen. Also war ja noch eine andere Zeit, ist ja klar. Und es war ja auch so, das hatte ich ja schon gesagt, das jüdische Element war in der Stadt nur ganz schwach vertreten. Und in diesem Paulus-Oratorium wird gesprochen, ach, da ist ein Bethaus, das sehen Sie da am Fluss, ob der Versammlungsort nun tatsächlich ein Bethaus war, also ein Haus war, wie es in diesem Oratorium heißt, oder ob man sich unter freiem Himmel versammelte. Ist auch denkbar, meine Frau meint immer, die haben sich bestimmt unter freiem Himmel getroffen. So, ja, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, ne? Kann sein. Das muss jedenfalls offen bleiben. Aber ein offizieller Sabbatgottesdienst kann gar nicht zustande kommen. Nach jüdischer Vorschrift müssen dazu nämlich immer mindestens 10 Männer anwesend sein. Also sie trafen sich da zwar, aber es war kein offizieller Gottesdienst. Es war irgendwie so eine Gebetsversammlung mehr. Ja, wie muss diese Situation auf Paulus und seine Begleiter wirken? Gott hatte ihnen die Missionsmöglichkeiten in den großen und wichtigen Landschaften Kleinasiens unmöglich gemacht. Da sollten sie ja nach hin. Gott hatte den Weg nach Ephesus und den vielversprechenden Orten der Provinz Asia versperrt. Sie sollten nach Mazedonien, nach Europa gehen. Welch Riesenprojekt Gottes, so dachten sie sicherlich, als sie es dann erkannt hatten. Muss jetzt nicht Großes geschehen? Müssen jetzt nicht die Mazedonier in großer Zahl erreicht werden? Und dann das. Ach, hier sind ja nur Frauen. Wie enttäuscht dieser Satz klingt. Und ich glaube, im ersten Moment waren sie auch alle echt enttäuscht. Das sollte jetzt der große Plan Gottes mit Europa sein? Ein paar fromme Frauen draußen vor der Stadt? Kennst du sowas auch? Da hat man sich gut vorbereitet, hat einen tollen Bibeltext erarbeitet, gute Fragen herausgesucht. Und dann sitzt man zu dritt am Hauskreisabend zusammen. Oder man hat jemand zum Alpha-Abend oder zum Gottesdienst eingeladen, sich Zeit für diese Personen genommen, die einem wirklich am Herzen liegt, hat für sie viel gebetet, und dann kommt sie doch nicht. Ich glaube, wir alle haben das so oder so ähnlich schon erlebt. Die ganze Freude, die man vorhatte, droht dann wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Man ist enttäuscht von Gott und von den Menschen. Aber was machen Paulus und seine Leute jetzt hier? Was machen sie in dieser erstmal so enttäuschend scheinenden Situation? Da heißt es Vers 13, wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Ob das nun eine formelle Ansprache war, wie es in diesem Paulus-Oratorium denn so klingt, oder ob es sich dabei doch mehr um ein Lehrgespräch handelte, das wissen wir letztlich nicht. Jedenfalls wird diesen Frauen die Botschaft, das Evangelium erklärt. Paulus ist ganz für sie da. Gottes Führung anzunehmen heißt eben auch mal, kleine Brötchen zu backen, auf alle großen Pläne zu verzichten und sich auch für das Geringe und Unbedeutende einzusetzen. Und es ist dann Gottes Sache, aus so kleinen Anfängen Großes erwachsen zu lassen. Sagt Jesus ja schon, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, ein ganz kleines Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf sein Acker. Und wir wissen es dann, und Jesus beschreibt es auch, aus diesem Senfkorn wird dann ein großer Baum, wo die Vögel nachher nisten. Also wir haben viele Dinge, haben einen kleinen Anfang, und wenn Gott seinen Segen gibt, dann kann daraus etwas ganz Großes werden. Und so war es letztlich hier auch. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so daß sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Tatsächlich, hier geschieht ein Wunder. Unter den Frauen ist eine Nichtjüdin, die interessanterweise aus Thyatira, eine Stadt in der Provinz Asia, stammte. Also sie wollten nach Asien, da sagte Gott nein, er schickt sie dann nach Mazedonien und dort treffen sie eine Frau, die eigentlich aus dieser Provinz Asia kommt. Also auch das ist, Gott hat ja manchmal auch so einen gewissen Humor, das finde ich irgendwie da auch so bezeichnend. Und Thyatira lag dann in der Landschaft Lydien, ne, Lydien, daher kommt wahrscheinlich auch der Name Lydia, und war ursprünglich eine mazedonische Kolonie dort in Asia und galt als Handelszentrum für Purpurstoffe. Offensichtlich hatte diese Frau das Handel mit Purpur nach Philippi geführt. Purpurstoffe waren Luxusware. Und dort, bis habe ich ja gesagt, in Philippi lebten ja viele wohlhabende römische Bürger. Und Lydia war ganz sicher eine tüchtige und energische Frau, die es in ihrem Beruf zu etwas gebracht hatte und die nun ein großes Haus in der Stadt besaß. Aber reichen ein erfolgreicher Beruf, viel Geld und interessante Gesellschaft zu einem erfüllten Leben? Lydia reichte das anscheinend nicht. Sodass ihr inneres Suchen sie schon, bevor überhaupt Paulus und die anderen kamen, schon vorher zu den Juden geführt hatte. Sie hatte von diesem wunderbaren Gott, den wir aus dem Alten Testament kennen, gehört. Und dieser Gott hat sie angezogen. Deswegen ist sie zum Judentum konvertiert. Und diese Lydia hört jetzt zu, was Paulus zu sagen hat. Ganz schlicht und einfach, sie hört zu. Und so fängt es eigentlich immer im Reich Gottes an. Wir müssen zuhören, wir müssen uns die Stille, die Zeit nehmen, hören, was Gott uns sagt. Oder Paulus sagt es an anderer Stelle mal, der Glaube kommt aus der Predigt. Und Predigt ist jetzt nicht nur das, was hier ist, sondern Predigt ist auch so ein, wenn ich mich mit anderen über Gott unterhalte, erzähle von dem, was ich mit Gott überlegt habe. Das weckt, wenn der Heilige Geist im anderen wirkt, das weckt ein Sehnen nach Gott. Natürlich wissen wir, dass nicht jedes Zuhören auch zum Glauben führt. Kennen wir auch von uns selbst. Wie viel können wir hören, ohne wirklich zu hören? Ein Ohr rein, zum anderen raus. Wie viel können wir sehen, ohne wirklich zu sehen? Wir sehen was und sehen vielleicht nur die Fassade, können gar nicht hinter die Fassade schauen. Entscheidend ist, dass Gott selbst das Herz öffnet. Deswegen spricht man ja auch von den Augen des Herzens. Wichtig ist, dass Gott uns, dass Gott den Menschen das Herz öffnet. Das kann kein Mensch, kein noch so begnadeter Redner. Den Schlüssel zum Herz eines Menschen hat nur Gott. Und das ist wichtig für uns, das auch zu wissen, wenn wir uns um andere Menschen kümmern, sie uns am Herzen liegen. Letztlich kann nur Gott sie erreichen. Wir dürfen für sie beten, wir dürfen unseren Teil dazu beitragen, aber den Schlüssel zum Herz eines Menschen hat nur Gott. Und welch ein Geschenk, welch eine Gnade ist es dann, wenn das Gesagte auf ein gutes Ackerland fällt, wenn jemand so wie Lydia die Botschaft bereitwillig annimmt. Wir wissen nicht, ob Lydia die einzige blieb, die durch die Predigt des Paulus an diesem Tag gläubig wurde, oder ob auch andere Frauen gewonnen wurden. Jedenfalls lässt Lydia sich, anscheinend noch am selben Tag, im Fluss taufen. Mich verwundert und irritiert auch immer ein wenig, wie schnell das alles damals ging. Wir machen heute Taufvorbereitungskurse und so weiter. Und ich will auch nicht sagen, dass das schlecht ist, aber das war damals, ging das alles ruckzuck. Sicherlich wird Paulus in seiner Predigt oder in den Gesprächen auf die Notwendigkeit der Taufe hingewiesen haben. Aber dass das dann noch so konsequent umgesetzt wurde, überrascht mich als zugegebenermaßen eher bedächtigen Menschen dann schon. Oder wir wissen ja, der Finanzminister aus Äthiopien, als Philippus mit ihm sprach und er liest da in der Jesaja-Schriftrolle und Philippus erklärt ihm das und er sagte, ja, das möchte ich glauben und hier ist doch Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Also ich finde das irgendwie toll, dass Menschen so angesprochen sind davon, dass sie gleich ganze Sache machen möchten. Und ich denke manchmal auch, vielleicht als Deutsche sind wir auch sehr eher vorsichtig und wägen ab und ja, man muss erst mal gucken und so weiter. Vielleicht sollten wir da auch ein bisschen offener sein, wenn Gott tatsächlich in Menschen wirkt, dass wir das auch schneller so akzeptieren und nicht erst 1000 Bedenken immer noch so haben. Interessant ist ja auch, sie lässt sich nicht nur selbst taufen, nein, ihr ganzes Haus wird zur Taufe mitgeschleift, sage ich mal. Denn ich denke mal, die waren ja nicht da. Sie war da und ja, was muss man sich unter dem ganzen Haus vorstellen? Das ist die Großfamilie gewesen damals. Wer dazugehörte, wissen wir nicht. Manche Ausleger nehmen auch an, dass Lydia schon verwitwet war, weil von ihrem Mann gar nicht die Rede ist. Wir wissen es nicht, aber es kann gut sein, dass sie verwitwet war. Ob Kinder dabei waren, wird nicht gesagt. Ganz sicher wird sie aber etliche Sklaven gehabt haben. Und bei den Sklaven war es so, die haben immer die Haltung und das Verhalten des Hausherrn oder hier eben der Hausherrin, das haben die übernommen. Und wenn der Hausherr eben in dem Fall zum christlichen Glauben übertrat, dann kamen die mit und die wurden dann alle mitgetauft. Das kommt uns natürlich auch ziemlich fremd vor, aber es war so, ne? Wir müssen das einfach erstmal so hinnehmen, wie es hier berichtet wird. Und nachdem das denn passiert ist, fragt sie ganz bescheiden an, vielleicht noch ein bisschen unsicher, aber sie möchte eigentlich viel mehr wissen. Weiß nicht, wie lange hat Paulus, haben die anderen gesprochen? 2 Stunden? Weiß nicht. Aber sie möchte ja noch viel mehr wissen. Sie hat ja noch so viele Fragen und deswegen lädt sie alle 4 Männer, diese 4 Männer in ihr, also ich sage nochmal Paulus, Timotheus, Silas und Lukas, lädt sie dann in ihr Haus ein. Und da würde jetzt hier ein weiteres Lied folgen, wo die Lydia das eben so beschreibt, dass sie da einfach jetzt so eben sehen soll, da mehr hat, wie sich ihr Leben verändert hat und dass sie eben jetzt diese Männer einlädt in ihr Haus. Und ich finde das, also da, die gehen dann auch, machen das auch, nehmen diese Einladung an. Und da schreibt ein Ausleger dazu, der erste christliche Hauskreis bildet sich. Fand ich irgendwie so interessant. So, der erste christliche Hauskreis in Europa ist da, an diesem Abend. Und Paulus wird auch später, gerade mit Philippi, immer besonders herzlich verbunden bleiben. Und dann lesen wir hier aber, sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Da musste ich auch mal gucken, was heißt sie drängte? Also es war Lydia ganz wichtig, das ist klar, aber wieso mussten die denn bedrängt werden? Warum kann sie einfach sagen, ja, komm mit und sie sagen einfach ja? Ja, ich glaube, da waren sie tatsächlich ein bisschen vorsichtig. Also wie gesagt, einmal war Lydia wahrscheinlich, hatte sie gar keinen Ehemann und dann als 4 Männer dort rein. Das war auch in der Zeit nicht so ganz ohne. Da werden die auch gesagt haben, naja, gut, also weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber sie haben es gemacht. Und sie wollten auch sich nicht den Verdacht aussetzen, dass sie das eigennützig machen. Lydia war eine wohlhabende Frau mit einem großen Haus. Da gab es Geld, da gab es Verpflegung, da gab es Purpur. Und was weiß ich, ne? Vielleicht hatten sie auch Angst, na, wenn uns jetzt was in die Hand gedrückt wird. Also sie wollten sich keinem Verdacht aussetzen, dass sie das machen, einfach weil dort eine reiche Frau ist. Und generell merken wir, sie wollten sich ihre Unabhängigkeit bewahren. Das sehen wir bei Paulus auch in anderen Zusammenhängen ganz häufig. Ja, damit er nicht von anderen so abhängig war, hat er häufiger halbtags, sage ich mal, Teilzeit als Zeltmacher noch weiter gearbeitet. Sagte, nein, ich möchte unabhängig sein, ich möchte meinen Lebensunterhalt zu einem großen Teil selbst verdienen. Das ist, glaube ich, der Grund. Das war nicht so, dass sie das nicht wollten, aber sie hatten so ein bisschen einen Skrupel, sage ich mal. Aber dann, als sie merken, doch, das ist der Lydia so wichtig, haben gesagt, okay, das machen wir. Da haben sie sicherlich auch wieder auf den Heiligen Geist gehört. Und da hat er ihn sicherlich nicht gewehrt, sondern gesagt, ja, das macht mal, geht da mal hin zu ihr. Ja, und so beginnt die später so große Christenheit Europas mit dieser einen entschlossenen Frau. Mit einer Frau fängt die ganze große Geschichte der Christenheit in Europa an. Nicht ein Mann ist der Erstling Europas, nicht einmal eine echte Europäerin. Sie kam ja aus Asien. Sie war gar keine Europäerin im eigentlichen Sinne. Aber im Hause der Lydia entsteht nun das erste Missions- und Gemeindezentrum Europas. Klingt jetzt sehr großartig, aber ich will einfach mal ein bisschen die Dimension noch zeigen, was aus dieser einen kleinen Geschichte alles wird. Und ich denke, das wünschen wir uns natürlich, ich mir für Hamburg, ihr euch für Lauenburg. Ich denke, wir alle wünschen uns das für Deutschland, ja auch für Europa, dass sich noch viele Menschen dem Herrn zuwenden. Ja, soweit die Geschichte an dieser Stelle. Gott sei die Ehre. Amen.